mindestens 100 Jahre alt werden. Und das auch noch fit und guter Dinge. Es gibt tatsächlich einige Regionen auf der Welt, in denen auffällig viele Menschen gesund ein hohes Alter erreichen. Wissenschaftler bezeichnen diese Gegenden als Blue Zones, als blaue Zonen. Was dazu führt, dass Menschen dort besonders alt werden, ob wir diese Altwerden-Bedingungen kopieren können und warum manche Forscher an der Theorie der blauen Zonen zweifeln, all das erfahrt ihr in dieser Folge von AHA. Außerdem möchte ich wissen, warum fällt es uns im Teenageralter so schwer, morgens aus dem Bett zu kommen? Mein Name ist Sonja Gillert und ich freue mich, dass ihr dabei seid.
AHA. 10 Minuten Alltagswissen. Ein Podcast von Welt.
Eine griechische Insel, Teile Sardiniens, die japanische Inselgruppe Okinawa, eine Kleinstadt in Kalifornien und die Nicoya-Halbinsel von Costa Rica in Mittelamerika. Sie alle haben eines gemeinsam. Die Menschen, die dort leben, haben eine höhere Lebenserwartung als der Durchschnitt und sie sind im Alter gesünder. Ein erstrebenswertes Ziel. Genau deswegen beschäftigen sich Wissenschaftler auch damit, welche Faktoren dazu führen. Es fällt auf, dass in den genannten Regionen vorwiegend pflanzlich gegessen wird. Fertige Lebensmittel aus dem Supermarkt kommen eher nicht auf den Tisch. Die Menschen bewegen sich im Alltag ausreichend und regelmäßig und sie sind in ein enges soziales Netz, also in Familienstrukturen und Freundeskreise eingebunden. Wie viel Einfluss unsere Lebensumstände im Vergleich zu unseren Genen auf unsere Lebenserwartung haben und ob wir das Leben in den eben genannten blauen Zonen kopieren können, das finde ich heute für euch heraus. Zu Gast ist deswegen Peter Tesatz. Er ist Professor am Institut für Humanbiologie an der niederländischen Radboud University und er beschäftigt sich dort mit der Biologie des Alterns. Hallo Herr Tesatz.
Guten Morgen.
Wissenschaftler haben 5 sogenannte, auf Deutsch blaue Zonen, Blue Zones, definiert. Und in diesen Zonen sollen Menschen überdurchschnittlich lange und vor allem auch gesund leben. Da sind bestimmte äußere Faktoren in diesen Gebieten ähnlich. Ja, und in diesen Blue Zones, so geht man davon aus, sind die äußeren Faktoren stärker als die Gene. Jetzt an Sie die Frage, was weiß man denn grundsätzlich überhaupt darüber, welchen Anteil unsere Gene, also das, was wir vererbt bekommen, daran haben, wie alt wir werden?
Genau, das ist tatsächlich relativ unabhängig von den Blue Zones. Wir wissen und wir schätzen, das kann man so ein bisschen von Studien ableiten, wo man Zwillinge verfolgt hat, dass der genetische Faktor ungefähr bei 20 bis vielleicht maximal 30% liegt. Und das ist allerdings komplett unabhängig von den Blue Zones. Ja, also das ist tatsächlich überall so. Und es gibt mittlerweile Daten, die sagen, je mehr ältere Verwandte und nahe Verwandte vor allen Dingen man hat, desto höher ist die eigene Chance, älter zu werden. Und das steigt sozusagen mit jedem einzelnen älter werdenden Verwandten. Allerdings, wie gesagt, 20 bis 30% mehr geben unsere Gene nicht her für das Alterwerden. Und der Rest ist irgendwas, was in unserer Umgebung passiert.
Jetzt ist ja ein Faktor, der immer besonders stark diskutiert wird, unabhängig sogar von den Blue Zones, Ernährung und Bewegung. Das sind so die beiden Faktoren, die so ja schon in der Kindheit, in der Erziehung eine Rolle spielen. Was kann man denn dazu sagen? Welche Rolle spielen die denn? Oder sind andere Sachen wie Umwelteinflüsse, Abgase und so weiter viel massiver?
Tatsächlich ist das, was wir im Moment annehmen, dass das die beiden Faktoren sind, die am meisten Einfluss haben. Neben jetzt vielleicht der viel besseren ärztlichen Versorgung, die wir haben, die natürlich und der Hygiene, die wir mittlerweile haben, die dafür sorgt, dass grundsätzlich wir deutlich älter werden als früher. Aber das, wenn man sich das anguckt, natürlich früher gab es auch alte Menschen. Wenn man ins Mittelalter schaut und so weiter, gibt es immer wieder diese Ausreißer, die auch 80, 90 geworden sind. Nur das, was wir jetzt sehen, dass der Großteil der Gesellschaft älter wird und deswegen verschiebt sich diese Kurve nach oben. Davon mal ganz abgesehen, dass das so Faktoren sind, die vielleicht in der Gesellschaft eine große Rolle spielen, ist tatsächlich Ernährung und Bewegung ist wahrscheinlich das, wovon wir wissen, dass das dann den größten Einfluss hat. Und deswegen passt das zu diesen Blue Zones natürlich ganz schön. Es wurde ja auch dort beschrieben, ne, dass sie eben sehr viel Bewegung in ihrem Alltag haben. Und das ist auch ein Punkt, das sollte ich vielleicht noch sagen, ich meine nicht unbedingt extremer Sport, wenn ich über Bewegung rede, sondern man soll aktiv sein. Das reicht auch vielleicht, wenn man eine halbe Stunde sich bewegt oder wenn man immer mal wieder aufsteht und sich bewegt und im Prinzip den ganzen Tag versucht, aktiv zu sein. Das scheint wirklich zu helfen. Und Ernährung und wie viel Kalorien man zu sich nimmt, was für eine Ernährung man hat, all diese Punkte spielen eine Rolle.
Und das Thema Ernährung, wie ist denn da die Lage? Also da sagen ja die einen vegan, vegetarisch, dann doch eher Fleisch. Was ist denn da State of the Art?
Ja, das ist tatsächlich relativ schwierig. Und vielleicht sollten wir auch noch mal ganz kurz über diese Blue Zones reden. Ne? Okinawa, da sehen wir im Moment, dass die Lebensspanne wieder sinkt. Ja? Und Okinawa ist ja zum Beispiel auch so ein Fall, wo relativ viel Fleisch eigentlich gegessen wird. Also wenn man sich Japan als Ganzes annimmt, dann ist Okinawa eine der Regionen, wo relativ viel Fleisch auch historisch immer schon konsumiert wurde. Also von daher ist das relativ schwierig zu sagen. Aber natürlich scheint wenig Fleisch. Und das ist ja das, wo wir eigentlich auch herkommen. Ja, also wenn wir noch an unsere Großeltern oder vielleicht auch noch meine Generation an unsere Eltern denken, die haben ja auch vielleicht nur ein, zweimal die Woche, wenn überhaupt, Fleisch auf dem Tisch gehabt. Das ist ja eigentlich eine relativ neumodische Erscheinung, dass man so viel Fleisch isst. Davon mal ganz abgesehen, scheint aber auch das Überessen, ja, also dass wir einfach zu viel essen grundsätzlich, weil wir einfach keinen Mangel mehr haben. Das scheint ein Problem zu sein. Und das wissen wir vor allen Dingen aus Untersuchungen an den verschiedensten Modellorganismen, in denen wir arbeiten, dass wenn wir weniger essen, dass das ein Vorteil ist. Also kalorienreduzierte Ernährung scheint ein großer Vorteil zu sein. Und dann gibt es die verschiedenen Herangehensweisen. Und ich glaube, tatsächlich sind wir uns da selber nicht einig. Und viel Fleisch möchte ich jetzt nicht sagen, aber ob es da eine Grenze gibt, weiß ich nicht. Genauso bei Fisch, das scheint einen großen Vorteil zu haben. Grundsätzlich Gemüse, Obst, das ist wichtig, aber wahrscheinlich hat das irgendwas damit zu tun, dass man von allem so ein bisschen hat und einfach nicht zu viel isst.
Jetzt ist es ja so, dass diese Blue Zones, also wir haben schon gesagt, es gibt Alltagsbewegung in den natürlichen Abläufen. Man ist sehr beschäftigt auch mit seinem Alltag. Das sind sehr ländliche Regionen teilweise, in denen ja so eine Art ursprüngliches ländliches Leben ohne die Großstadtfaktoren stattfindet. Da frage ich mich jetzt, was kann ich denn daraus mitnehmen, wenn ich in einer Großstadt lebe? Kann man das kopieren oder welche Ansätze gibt es da?
Es gibt ja da durchaus ganz interessante Beobachtungen, dass wenn man Menschen im Prinzip in die Blue Zones, wenn man als jetzt in die Blue Zones zieht, dass man nicht von diesem Effekt profitiert. Genauso, wenn Menschen aus diesen Blue Zones herausziehen, dann verlieren die auch diesen Effekt. Also es scheint so alles zusammenzugehören. Ja? Also dieses soziale Gefüge, dort ist es ja ganz häufig so, dass im Familienverbund gelebt wird, sind also soziale Faktoren, die dort eine Rolle spielen. Die Ernährung gehört dazu. Also im Prinzip, glaube ich, ist das so eine Bubble. Vielleicht sollte man aber auch noch mal kurz sagen, dass das so, wir reden jetzt über, dass das so eine ganz tolle Sache ist, diese Blue Zones. Also dieses Konzept erfährt mittlerweile auch relativ viel Kritik und gar nicht mal unbedingt an diesen Blue Zones, aber ob es diese Blue Zones überhaupt gibt. Ja, weil nämlich tatsächlich, es scheint das mit den Geburtenregistern nicht unbedingt immer so zu stimmen, ja. Also, das bezieht sich nicht unbedingt auf diese Blue Zones, aber es gibt so Untersuchungen, zum Beispiel in den USA, als das Geburtenregister auf der ganzen Staaten eingeführt wurde, ist auf einmal diese Super Centenarians, also diese Menschen, die besonders alt wurden, ist auf einmal die Zahl extrem rapide nach unten gegangen. Und zwar genau an diesem Punkt, als dieses Geburtenregister eingeführt wurde. Und das Zweite, was man sagen muss, dass diese Blue Zones, und das haben Sie schon ein bisschen erwähnt, häufig in sehr ländlichen, sehr armen Gegenden sind, wo vielleicht auch die Datenlage nicht immer 100% korrekt ist. Also von daher, glaube ich, muss man so ein bisschen aufpassen, ob es wirklich diese Blue Zones an sich gibt. Ich glaube, das, was dort propagiert wird, das kann man, glaube ich, in unseren Alltag mitnehmen. Aber ob es diese speziellen Regionen gibt, ich glaube, da wissen wir vielleicht noch nicht so 100% viel, wie uns manche Dokus oder auch die Bücher darüber wissen lassen wollen. Also da steht, glaube ich, noch ein bisschen was aus.
Also Sie sind nicht extrem begeistert gewesen, als Sie von den Theorien gehört haben. Ich meine, Sie beschäftigen sich ja mit Prozessen des Alterns. Oder gibt's da was, wo Sie sagen, ach, das können wir, selbst wenn da Unklarheiten bestehen, für uns in die Forschung, auch in die Wissenschaftscommunity mit reinnehmen aus dieser Erkenntnis?
Ja, ich glaube, so ein bisschen gefüttert ist natürlich auch diese Theorie von diesem Blue Zones, dass das vielleicht so ein bisschen das ist, was wir auch als Alternsforscher im Moment propagieren. Ja, das habe ich ja vorhin schon gesagt. Gesunde Ernährung, viel Bewegung, vielleicht nicht überessen, sondern vielleicht sogar ein bisschen unter dem Essen, was man eigentlich fühlt. Ja, also es gibt da, ich glaube, das ist in Costa Rica oder so, da in der Blue Zone. Dort isst man nur, bis man 80% satt ist und nicht bis man 100% satt ist. Ja, also dieser Versuch, nicht überzuessen. All diese Punkte, glaube ich, die in den Blue Zones passieren, die können wir auch, das ist sozusagen State of the Art, wo wir sind. Ja, also das ist das, was man tun sollte. Und das zweifle ich auch hier gar nicht an. Ich glaube, es geht nur darum, ob es wirklich diese Anhäufung an besonders alten Menschen in Zonen gibt. Ich glaube, das ist tatsächlich dieses Problem. Es gibt da tatsächlich, und das vielleicht wird es jetzt zu weit gehen, aber es gibt da mittlerweile einige Veröffentlichungen, auch teilweise noch nicht wirklich begutachtet und so, aber wo eben genau sowas untersucht wird. Wie ist die Datenlage? Kann die das eigentlich erklären? Und da sieht es manchmal vielleicht so aus, als ob da vielleicht auch eher fehlende Geburtenregister dafür eine Rolle spielen, dass diese Blue Zones sind. Aber ich glaube, das führt jetzt zu weit und das ist tatsächlich auch relativ schwierig. Das, was in den Blue Zones passiert allerdings, ich glaube, das können wir alle mitnehmen. Und ich glaube, das ist tatsächlich eher positiv als negativ. Ja.
Herr Tesatz, vielen Dank.
Gerne.
Blaue Zonen heißen die genannten Regionen übrigens nur, weil die Wissenschaftler, die sich damit beschäftigt haben, die Region mit einem blauen Stift eingekreist haben. Jetzt geht es weiter mit etwas, das für unseren Körper auch sehr wichtig ist. Schlaf. Ich möchte wissen, warum Jugendliche am Wochenende den Vormittag so oft verschlafen.
Können wir endlich los?
Ja, Moment, ich muss mir gerade noch ein Ticket organisieren. Welche S-Bahn nehmen wir nochmal?
Du holst dir jetzt am besten mal das Deutschland-Ticket. Das geht ganz schnell. Und schon können wir mit allen Bussen und Regionalbahnen fahren, wann wir möchten.
Und auch, wohin wir wollen?
Ja, wir steigen einfach ein und müssen uns mit dem Deutschland-Ticket um keine weiteren Tickets kümmern. Egal, ob du montags damit ins Büro fährst oder wir spontan nach Berlin wollen oder am Wochenende ins Grüne.
Okay, das heißt, wenn ich mit den Jungs zum Auswärtsspiel will, steige ich einfach mit meinem Ticket in die Regionalbahn und den Bus und fahre zum Stadion?
Ja, ganz genau. Aber jetzt geht's erstmal zum Shoppen in die Stadt. Und? Wann möchtest du losfahren? Jetzt informieren unter bahn.de/deutschlandticket.
Warum ist das so? Die kleine Alltagsfrage.
Mein Vater hat tatsächlich immer noch fürsorglich einen Teller für das Sonntagsfrühstück für mich mitgedeckt, als ich im Teenageralter war. Allerdings war das Brötchen meist schon trocken, wenn ich endlich gegen Mittag wach wurde. Denn viele Jugendliche kommen morgens einfach nicht gut aus dem Bett. Ich habe für euch recherchiert, warum das so ist. Der Grund klingt etwas banal. Wir kommen in der Pubertät nicht nur schwer raus aus dem Bett, sondern wir finden auch erst viel später in den Schlaf. Also ist es kein Wunder, dass man dann am Vormittag am liebsten weiterschläft. Schuld daran sind, wer hätte es geahnt, mal wieder die Hormone. Und zwar bildet unser Körper in der Pubertät, genauer gesagt die Zirbeldrüse im Gehirn, weniger Melatonin. Dieses Hormon benötigen wir, damit wir überhaupt müde werden. Um pünktlich in der Schule zu sein, muss ein Teenager, der spät ins Bett gegangen ist, dann quasi mitten in der Tiefschlafphase aufstehen. Und das kann die Aufmerksamkeit doch stark einschränken. Und es macht so eine Schulwoche noch anstrengender, als sie ohnehin schon ist. Blöderweise braucht unser Körper gerade in der Pubertät besonders viel Schlaf. Mindestens 9 Stunden. Denn in dieser Lebensphase stellen sich viele Prozesse um und der Körper muss sich jeden Tag ordentlich regenerieren. Es gibt allerdings ein paar Tricks, die den Körper dabei unterstützen können, das schlaffördernde Melatonin zu bilden. Zum einen sollte man sich tagsüber ausreichend draußen aufhalten, damit der Körper Tageslicht aufnehmen kann und natürlich frische Luft bekommt. Denn das kann auch müde machen. Zudem bekommt der Körper so den natürlichen Tag- und Nachtrhythmus mit, anders als wenn wir drin vor hellen Bildschirmen sitzen. Das beeinflusst ebenfalls die Bildung von Melatonin. Falls ihr diesen Podcast abends hört, dann wünsche ich euch eine erholsame Nacht. Und wenn ihr noch Podcast-Einschlafbegleitung benötigt, dann hört doch auch mal bei Aha History 10 Minuten Geschichte rein. Da erfahrt ihr Historisches, das eher nicht im Schulbuch stand. Mein Kollege Wim Ort sucht Antworten auf Fragen wie: Wie kam Lego zu der weltberühmten Baustein-Idee? Oder warum war der Bikini in der Nachkriegszeit verboten? Wenn euch diese Folge von Aha gefallen hat, dann könnt ihr Antonia, Wiebke, Elisabeth und mir und natürlich unseren Producern eine große Freude machen, indem ihr in den Podcast-Apps positive Bewertungen schreibt. Danke dafür. Mein Name ist Sonja Gillert. Bis zum nächsten Mal.